Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin heute gesundheitlich stark angeschlagen, aber ich wollte diesen wunderbaren Text vom reichen Kornbauern euch nicht vorenthalten. Und so will ich ihn in aller Schwachheit euch auslegen. Und wir haben ihn ja als Evangeliumlesung schon gehört. Er steht im Lukas-Evangelium im 12. Kapitel. Da ist die Frage gestellt worden, liebe Gemeinde, ob man heute überhaupt Erntedankfest feiern kann, weil es so wenig geregnet hat. Und ihr wisst ja, es gibt weniger Getreide, kleine Kartoffeln, kleine Karpfen. Und der größte Kürbis in Ludwigsdorf ist 20 Kilo leichter als im vergangenen Jahr. Welche Katastrophe! Also ich bin mir ziemlich sicher, keiner von uns wird verhungern und verdursten. Und wenn das Brot und die Milch deutlich teurer werden, dann werden wir endlich begreifen, wie kostbar unsere Nahrung ist, die Gott uns immer wieder wachsen lässt. Und wir werden wahrscheinlich sorgfältiger damit umgehen. Und überhaupt würde ich sagen, gerade wir hier in Görlitz haben allen Grund, auch in diesem Jahr freudig Erntedankfest zu feiern. Ihr habt es sicher in der Zeitung gelesen, also Bombardier und Siemens als Arbeitgeber bleiben erhalten. Und neue Gewerbegebiete werden erschlossen. Und es ist auch Geld da, um den Postplatz zu verschönern und nebenan ein neues Hotel zu erbauen. Stichwort Geld. Davon hatte der reiche Kornbauer genug. Und das ist auch nicht das, was Jesus an ihm kritisiert, dass er vermögend ist. Sein Reichtum, seine üppigen Felder waren keine Sünde, sondern waren ein Geschenk Gottes. Und auch wenn du ein großes Bankkonto haben solltest, wie die meisten unter uns, und du hast es dir redlich erarbeitet, dann freut sich Gott darüber. Und du darfst dich auch darüber freuen. Übrigens, beim Reichsein geht es nicht nur um Geld. Wir sind alle irgendwo reich. Jeder von uns hat irgendwo eine gefüllte Scheune. Ich meine Folgendes: Einer ist reich an Gesundheit, ein anderer an Arbeitskraft. Einer hat geschickte Hände. Einer hat gute Bildung, ein anderer hat liebe Kinder oder gute Freunde. Einer hat reiche Lebenserfahrung, einer hat eine schöne Wohnung. Ein anderer hat einen liebenswerten Charakter. So viele Reichtümer. Und jeder unter uns ist irgendwie von Gott reich beschenkt worden. Ja, und wir haben damals im Konfirmandenunterricht diese spannende Frage gestellt, betreffs des reichen Kornbauern: Warum ist dieser Mann im Grunde ein ganz armer Schlucker? Sodass Gott selber zu ihm sagen muss: du Narr. Dieser scheinbar so clevere Geschäftsmann war deshalb so töricht, weil er ganz entscheidende Dinge vergessen hatte, einfach übersehen hatte. Es ging ihm ja eigentlich um die Absicherung seines Lebens und deshalb diese Planung von großen Scheunen. Aber er hat in törichterweise vergessen, dass man dieses irdische Leben niemals total absichern kann. Der Mann hat seine Sterblichkeit vergessen. Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Hast du gehört? Diese Nacht. Es gibt für ihn nicht mal einen nächsten Tag. Er wird nicht mal Zeit haben, seine alten Scheunen abzubrechen, geschweige denn größere neue zu bauen. Es werden ihm nicht mal so viele Stunden gegeben, wie er sich Lebensjahre erträumt hat. Er kann sein Leben mit Hab und Gut nicht absichern. Es brach alles wie ein Kartenhaus zusammen, als der Tod anklopfte. Und auch für uns gilt diese biblische Ordnung. Wir leben nicht deshalb, weil wir viel zu essen haben, sondern weil Gott uns täglich neues Leben schenkt. Und der Tod stellt unabweislich die Frage nach dem bleibenden Reichtum unseres Lebens. Was sind nun die entscheidenden Lebensmittel? Wo haben wir unsere letzten Sicherheiten? Was sind die haltenden Arme in unserem Leben und Sterben? Jesus Christus spricht: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Wir haben damals im Konfirmandenunterricht bei der Besprechung dieser Geschichte hier festgestellt, dieser reiche Bauer, der hat nicht nur seine Sterblichkeit vergessen, sondern er hat auch Gott vergessen. Dieser Mann lebte schon damals so genauso wie der heutige durchschnittliche Bundesbürger. In seinem ganzen Denken und Arbeiten kommt Gott überhaupt nicht vor. Dieser Mann redet nur noch mit sich selber. Endlose Selbstgespräche. Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre und so weiter und so weiter. Ein grausiges Abbild des modernen Zeitgenossen, der nur noch sein persönliches Wohlergehen meditiert, seine Selbstverwirklichung und die tausend Pläne, aber alles ohne den geringsten Gottesbezug. Doch selbst der gottloseste Mensch kann Gott nicht loswerden. Schlussendlich ergeht es ihnen allen so wie diesem reichen Bauern. Denn was stand am Lebensende dieses gottvergessenen Menschen? Da stand Gott. Da sprach Gott, aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Und das sind die entscheidenden Worte hier im ganzen Abschnitt. Aber Gott sprach. Das große Aber in der Lebensgeschichte dieses Mannes ist Gott und sein Fragen. Diesen Gott, den hat er ganz vergessen in all seiner Arbeit, seinen Zukunftsplänen. Und plötzlich war dieser Gott da, ausgerechnet im unpassendsten Moment des Lebens, als gerade das süße Leben losgehen sollte, da meldet sich Gott zu Wort. Da greift Gott ins Gespräch ein. Da greift Gott ins Leben ein. Da greift Gott nach dem Leben. Da greift Gott nach der Seele. Du nah. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Ein Konfirmand meinte, dieser Kornbauer ist ein Narr, weil er nicht betet. Da ist was dran, ne? Deshalb gibt es ja auch trotz der reichen Ernte bei ihm kein Dankgebet. Er feiert nur ein Erntefest. Wir machen es heute klüger. Wir feiern ein Erntedankfest. Das ist ein gewichtiger Unterschied. Aber dieser reiche Narr hat nicht nur Gott vergessen, sondern auch seine Mitmenschen. Und das merkst du an dem, was er so erzählt, ja, an seiner Rede hier, an seinen Selbstgesprächen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen, größere bauen und will daran sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Ich war immer nur ich, ich, ich. Stück um Stück isoliert er sich von seinen Mitmenschen. Er wird so ein sehr einsamer Mensch, introvertiert, Einzelgänger. Ihn beschäftigt nur noch Geld, Scheunen, Essen, Trinken. So, das war's. So, jetzt erzähle ich euch mal eine Lektion, die ich schon als Kind gelernt habe. Das war so: Wir waren zu Hause viele Geschwister, eigentlich im Ganzen 8. Und die Finanzen waren oft knapp. Aber zum Weihnachtsfest, also da lebten wir eigentlich über unsere Verhältnisse. Alle Kinder wurden reich beschenkt. Und unsere größte Freude war, dass wir uns miteinander daran erfreuen konnten. Nämlich, wir haben uns gegenseitig unsere Geschenke vorgeführt. Wir haben sie sogar ausgetauscht. Und wir haben sie auch gemeinsam benutzt. Und in diesem Geschehen habe ich eine erstaunliche Erfahrung gemacht. Wenn ich von meinem bescheidenen Reichtum was abgeben konnte, da haben die Geschwister gestrahlt und ich am allermeisten. Ich war der Liebste und die anderen taten es auch und waren auch die Liebsten. Und das größte Geschenk für uns war dieses Mitfreuen, dieses Teilen der Geschenke. Und um dieses große Glück bringt sich dieser Geizkragen, der reiche Bauer. Im Grunde genommen ist er so arm. Ja? Er hat keinen zweiten zum Mitfreuen und zum Beschenken. Armer, reicher Mann, muss man sagen. Und wie dieser reiche Mann doch letztlich ein ganz armer Mann ist, das wird noch an einer anderen Stelle schlagend deutlich. Durch ein kleines Wörtchen verrät er die Wunde seines Lebens. Er sagt: Liebe Seele, habe nun Ruhe. Deutlicher gesagt: Liebe Seele, gebe doch endlich Ruhe. Ich stelle mir das so vor, ja, was für Ängste und Klagen durchtobten seine Seele. Immer diese Angst, wenn es nur eine Missernte gibt oder wenn mein gehortetes Korn von Mäusen gefressen wird oder mal auf modern: Werde ich meinen Lebensstandard auch bei geringerer Rente halten können? Ja. Und der Nachbar, der fährt schon wieder ein neues Auto. Und die Versicherung, die will den Wasserschaden nicht bezahlen. Oder da hat man mal ein bisschen was geerbt und plötzlich steht die geldgierige Verwandtschaft auf dem Teppich. Entsetzlich. Ja. Liebe Seele, wann findest du endlich Ruhe? Es wäre so einfach für den Mann gewesen, zur Ruhe der Seele zu kommen. Ja. Seine Ausgangsfrage nach dieser Riesenernte war ja: Was soll ich jetzt machen? Ja, was soll ich tun? Fragt er sich selber und gibt sich selber eine Antwort. Er hätte aber Gott fragen sollen. Im Gebet. Und die Antwort Gottes durch die Bibel hätte gelautet, aus dem Propheten Jesaja: Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Auf diese Weise hätte er anderen Freude und Frieden in die Seele gebracht, und sich selber am allermeisten. So, das ist die Hausaufgabe von heute, die ihr mit nach Hause nehmt. Wie können auch wir zu dieser Ruhe der Seele gelangen? Oder falls wir schon daran leben, wie können wir den Reichtum bei Gott behalten? Es ist eigentlich einfach, nicht wahr? Indem der Schwerpunkt unseres Lebens in Gott liegt. Ist Gott schon die Hauptsache in deinem Leben? Also ich frage jetzt nicht, ob du irgendwas über Gott weißt im Kopf. Oder ob du gelegentlich mal zur Kirche gehst. Oder ob du in schwierigen Situationen anfängst zu beten. Ja, wie mir schon viele gesagt haben: Herr Pfarrer, wenn es gar nicht mehr geht, dann spreche ich auch ein Gebetlein. Vielleicht hatte der reiche Kornbauer zumindest früher auch mal gebetet. Vielleicht gehört er sogar noch zur Kirche. Vielleicht hat er sich zu Weihnachten da auch mal hingeschleppt, um dem Herrn Pfarrer und dem lieben Gott einen Gefallen zu tun. Das kann schon sein, aber Gott sprach: Du Narr, du bist nicht reich in Gott. Du bist nicht reich in Gott. Wir sollen reich in Gott sein. Reich, das heißt hier Überfluss haben in göttlichen Dingen, in deiner Beziehung zu Gott zum Beispiel. Reich in Gott ist der Mensch, der so den Alltag über immer wieder einmal so zu Gott hinschaut. Ja? In seinem Arbeitsleben, in einem Freizeitleben, von Gott regiert wird. So sammle dir einen Schatz von Gott her. Also ich will ein Beispiel erzählen. Mache es so wie jener junge Mann, dessen Zimmer ich mal besichtigen konnte. Er hatte die Wände seines Zimmers mit wertvollen Bibelsprüchen beklebt. Und das kam so: Immer wenn ihm jemand eine Karte sandte, zum Geburtstag, zu Weihnachten und so. Und wenn da ein wertvolles Gotteswort drauf stand, da bewahrte er diese Karte auf. Ja? Und nur, ja, wie eine Tapete, sah er die ganzen Gottesworte. Er hatte sie ständig vor Augen, eine Fülle von Bibelworten. Und das prägte sein Leben. Er war reich in Gott. Auch wenn er äußerlich, würde ich mal sagen, ziemlich arm war. Ich erinnere mich auch an eine alte, gebrechliche Frau. Sie hatte auch einen Schatz in Gott. Die zeigte mir nämlich so ein abgegriffenes Tagebuch und sagte: Herr Pfarrer, das ist mein Schatz. Und da habe ich sie gefragt und da hat sie erzählt. Immer wenn ich ein besonderes Erlebnis mit Gott habe, zum Beispiel eine Gebetserhörung, dann schreibe ich das hier rein. Und ab und zu lese ich dann darin. Und das macht mich ganz froh. Und das stärkt meinen Glauben, was Gott alles schon gewirkt hat in meinem Leben. Ich merke dann, was für einen reichen und treuen Gott ich doch habe. Und ich dachte so für mich, so geht es dem, der sich himmlische Schätze sammelt, der da reich ist in Gott. Jetzt machen wir mal einen Ausflug in die griechische Sprache, in der das Neue Testament geschrieben ist. Da steht eigentlich die Formulierung reich auf Gott hin. Reich auf Gott hin. Und das will sagen, unser Leben bewegt sich auf Gott zu. Gott will unsere Seelen bei der letzten großen Ernte in seine himmlischen Scheunen einbringen. Und dafür sollen wir hier reif werden. Ja? Die Kinder, die zum Kindergottesdienst gegangen sind, das sind noch Früchtchen. Ja? Das sollen aber reife Früchte werden. Deshalb der Kindergottesdienst. Reich auf Gott hin. Das ist der Mensch, der dieses entscheidende Ziel des Lebens immer wieder in den Blick nimmt. Ein Mann, der in diesem Sinne reich auf Gott hin gewesen ist, das war Gerhard Terstegen, ein Liederdichter des 18. Jahrhunderts. Der war von Beruf ein armer Leineweber. Sein ganzes Erbe hat er den Armen verschenkt. Er lebte übrigens meistens von Mehlsuppe und Äpfeln. Er lebte ganz genügsam. Und alles, was er so erübrigen konnte, das schenkte er den Bedürftigen. Viele Menschen haben gespürt, wie gotterfüllt er ist. Und so tröstete er die Menschen in der Seelsorge, er betete viel, er schrieb geistliche Lieder. Einige stehen übrigens auch im Gesangbuch. Also eins kennt ihr alle, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Ja, hat er im Alter von 30 Jahren geschrieben. Aber es gibt auch ein sehr schönes Abendlied, oh ich liebe das, ich bete es oft, wenn ich schlaflos im Bett liege. Das heißt, nun sich der Tag geendet, mein Herz sich zu dir wendet und danket inniglich. Dein holdes Angesicht zum Segen auf mich richte, erleuchte und entzünde mich. Und dann kommt dieser berühmte Vers 2, um den es mir hier besonders geht. Die Zeit ist wie verschenket, drin man nicht dein gedenket. Da hat man's nirgend gut. Und höre jetzt, weil du, Gott, weil du uns Herz und Leben allein für dich gegeben, das Herz allein in dir auch ruht. Weil du uns Herz und Leben allein für dich gegeben, das Herz allein in dir auch ruht. das hatte der reiche Kornbauer nicht bedacht. Und da konnte er seiner Seele noch so zureden, dass sie Ruhe geben sollte. Er hatte keinen Frieden. Wie gelangen wir zur Ruhe für unsere Seele? Weißt du, dass dieser reiche Kornbauer auch dann nicht zur Ruhe der Seele gekommen wäre, wenn er sein Vorhaben hätte verwirklichen können? Also wenn er größere Scheunen gebaut hätte, Essen, Trinken und so weiter. Das hätte seine Seele nicht zur Ruhe in Gott geführt. Wir sind schlauer als der reiche Kornbauer. Wir haben es von Jesus gesagt bekommen, wie unsere Seele zum wahren Frieden kommt. Jesus ruft: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommet her zu mir alle, die ihr müde und abgespannt seid, ich will euch wieder frisch machen. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also, dass wir uns bei Jesus aussprechen können, das verschafft unserer Seele Ruhe. Dass wir uns in dieser Welt nicht tot arbeiten müssen, um unsere Seele gespeist zu bekommen. Ja, dass wir einen größeren Reichtum haben, den uns der Tod nicht rauben kann, nämlich das himmlische Erbteil. Ja. Es hat einen tiefen Sinn, wenn wir die Erntegaben hier unter das Kreuz legen, unter das Kreuz Jesu. Und auf dem Altar zeigen wir damit an, diese Gaben kommen von Gott und im Letzten gehören sie auch Gott. Und außerdem stellen wir die Gaben dem Kreuz Jesu gegenüber. Und damit soll deutlich werden, die Erntegaben sind nur für unser irdisches Leben von Bedeutung. Das Kreuz Jesu aber für das ewige Leben. Und am Kreuz, das wisst ihr alle, da wird alles Irdische relativiert. Da wird die Grenze des Irdischen deutlich. Am Kreuz endet aller irdischer Reichtum. Das Kreuz ist ja auch ein Sinnbild des Todes, ja? Und da werden am Kreuz, am Tod, werden alle irdischen Mächte und Pläne durchkreuzt, ausgelöscht, beendet. Gott spricht zu dem armen Reichen: Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Diese göttliche Frage, die wird zu einem Stachel im Gewissen werden. Nämlich, was nimmst du mit in die Ewigkeit? Auf keinen Fall deine irdischen Güter, aber auf jeden Fall deine Habgier und alle sonstigen Sünden. Und so erscheint dieser reiche Mann bettelarm im jüngsten Gericht. Mein lieber Mitchrist, du wirst in einer völlig anderen Weise diese Welt verlassen. Du kennst ja Jesus, der vom Himmel für uns gekommen ist, der, wie die Bibel sagt, arm geworden ist um unsertwillen, damit wir durch seine Armut vor Gott reich würden. Wer ist reich in Gott? Nur das ist jedermann, der sich von Jesus beschenken lässt. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes und alles für uns zubereitet. Liebe Gemeinde, unsere irdische Vergangenheit ist nicht immer des Ruhmes wert. Wir sind dem Teufel oft auf den Leim gegangen. Wir haben uns hier und da von ihm versklaven lassen. Aber Jesus hat uns mit seinem Sühnetod freigekauft. Er hat uns damit vor Gott gerecht und gut gemacht, zu Gotteskindern gemacht. Und die frohe Botschaft lautet, wenn du in der Ewigkeit angekommen bist, wenn du vor den prüfenden Augen Gottes stehst, dann wird sich Jesus als ein Fürsprecher neben dich stellen. Und er wird für dich eintreten. Er ist ja dein Heiland. Er ist dein Seligmacher. Er ist es, der all dein Mangel ausfüllt, sodass du in diesem und in jenem Leben reich bist in Gott. Liebe Gemeinde, ich schließe meine Predigt mit einer Frage. Wie hätte denn dieser reiche Bauer handeln müssen, um nach seiner Superernte nicht zum Narren zu werden? Wie hätte seine Rede gelautet, wenn er reich bei Gott gewesen wäre? Er hätte auf jeden Fall gebetet. Er hätte gebetet mit folgenden Worten, die wir auch zu unserem Gebet machen wollen. Ich danke dir, mein Gott, dass du mich so reich gesegnet hast. Du hast mir einen solchen Ertrag geschenkt, wie ich es mir nie zu erwarten getraut hätte. Ich bitte dich, bewahre mich davor, dass ich mein Herz daran hänge. Lass es mich nicht vergessen, dass nicht dies mein Leben reich macht, sondern du selber, der du mich liebst und der du ein herrliches Erbteil für mich bereithältst, das mir ewig gehören soll. Und hilf, dass ich das, was du mir jetzt gegeben hast, recht gebrauche. Und dass ich es unverbittert loslassen kann, wenn du es mir nimmst. Dir allein sei Lob, Dank und Ehre. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.